Willkommen im Hörclub, im Orca-Hörclub. Wow, gleich die erste Folge in diesem Podcast wird richtig spannend. Wir gehen 365, nein, nicht Tage, Jahre zurück in die Welt von Robinson Crusoe.
Ich schnitt mit meinem Messer auf eine große Tafel, die ich an einem Pfahl befestigte, die Worte ein: Hier bin ich am 30. September 1659 gelandet.
Ja, willkommen im ersten Orca Hörclub. Erstmal, hallo an euch.
Hallo.
Geht's euch gut da? Ihr seid in der Schäfersee-Grundschule in Berlin.
Ja.
Ja. Wie alt seid ihr so?
13.
13, 12, 11. Also ihr seid 6. Klasse, ist das richtig?
Ja.
Ja, und ihr hier im Hörclub-Aufnahmestudio, Podcast-Studio, wie alt seid ihr so?
11.
12, also 11,2. Was, 6 Jahre?
11.
Ach, 26, ja, das gut. Vielleicht ist die 6. Klasse so schön bei euch, dass man da auch gerne noch ein paar Jahre länger bleibt. So wie Robinson Crusoe ja auch ziemlich lange auf seiner Insel war. Ich wollte das eigentlich ganz zum Schluss erst fragen, aber habt ihr eine Ahnung, liebe Klasse 6c in der Schäfersee-Grundschule, wie lange Robinson Crusoe, um den es heute geht, der irgendwie was mit einer einsamen Insel zu tun hat, wie lange der auf dieser Insel alleine war?
18 Jahre.
18 Jahre? Was meint ihr anderen?
4.
10.
2 Jahre.
2 Jahre. Wir werden das noch rausfinden. Ihr könnt ja mal alle genau aufpassen. Das ist nämlich sozusagen die Quizfrage, die Orca-Hörclub-Frage des Tages. Wie lange war Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel? Warum? Das erfahren wir gleich. Aber wir wollen mal gerne wissen, wie lange er da war. Waren das ein paar Jahre? Waren das ein paar Tage? Am Anfang haben wir was von 365 Jahren gehört. So lange war er nicht da, sondern so lange ist es her, dass es in der Geschichte von Robinson Crusoe angefangen hat mit dem Abenteuer auf der einsamen Insel. Wer mag denn von euch mal erzählen, worum es eigentlich bei Robinson geht?
Also Robinson Crusoe hat einen Schiffsbruch und dann gestrandet an einer Insel. Und dann hat er versucht, dort zu überleben. Irgendwann an einem bestimmten Tag ist dann ein Schiff gekommen und hat sie gerettet.
Okay, aber irgendwann war es nicht irgendwie so, wie du es gerade erzählt hast, nach 5 Minuten,
nein,
sondern schon ein paar Jahre, oder?
Ja, sehr lange Zeit.
Okay, könnt ihr euch das vorstellen, so lange irgendwie ein paar Jahre auf einer Insel alleine zu leben? Also mal so einen Tag, eine Insel für sich alleine zu haben, ist vielleicht ganz cool.
Also ein Tag wäre okay, aber länger könnte man nicht alleine aushalten. Es wäre dann schon sehr, nicht so schön.
Wer würde länger als einen Tag?
Ich so ungefähr 50 Tage.
50 Tage, okay. Mal gucken, vielleicht können wir ja eine einsame Insel besorgen. In Berlin wird es ein bisschen schwierig. Im Schäfersee gibt es keine Insel, oder? Eine kleine Schwimminsel.
Nein.
Oder? Ja, aber das ist natürlich ziemlich langweilig, wahrscheinlich ganz kleine Insel. Vielleicht wollt ihr auch eine Insel, wo irgendwie auch ein Kiosk am Strand ist, aber das ist dann auch keine einsame Insel mehr. Wir werden gleich mehr erfahren. Wir hören jetzt mal ganz kurz eine Stimme und ich will von euch mal wissen, könnt ihr euch vorstellen, zu welchem Film diese Stimme passt? Hören wir vielleicht einfach mal einmal rein.
Robinson Crusoe. Ein Inselabenteuer von Daniel Defoe. Gelesen von David Nathan.
Kennt jemand die Stimme, die da gesprochen hat? War das ein Mann oder eine Frau? Ganz klar ein Mann, ja. Aber wer war das?
Harry Potter.
Die Stimme von Harry Potter?
Also von einem Mitspieler von Harry Potter.
Ist er nicht. Er hat nichts mit Harry Potter zu tun. Da war ein Name zu hören, David Nathan. So heißt er wirklich. Aber er ist die Filmstimme eines bekannten Schauspielers in einer bekannten Filmreihe. Vielleicht kennt ihr die auch nicht. Hat was mit Schiffen zu tun und so. Und Piraten. Eine Idee in der Klasse? Oder da?
Von Fluch der Karibik ist es vielleicht?
Ja, du meinst, das ist ein Schauspieler. Wie heißt denn da so ein Schauspieler oder so ein Darsteller? Wie heißt denn der Hauptpirat, der da
Johnny
so?
Depp, also der
Johnny
Schauspieler.
Depp, ja. Und wie heißt der nochmal richtig? Jan, frage ich dich mal gerade hier, der hier uns sich um die Technik hier im Hörclub kümmert.
Captain Jack Sparrow.
Captain Jack Sparrow ist das. David Nathan ist die Stimme von Johnny Depp, das der heißt der Schauspieler, und der wiederum spielt den Captain
Jack Sparrow.
in Flug der Karibik. Genau, der ist das. Und der hat für uns hier diese Geschichte von Robinson Crusoe aufgenommen. Wollen wir gleich mal reinhören in die Geschichte? Wird mal langsam Zeit, oder? Dann würde ich sagen, ab geht's.
Robin, Robin, Robin Crusoe, armer Robin Crusoe, wo bist du, Robin Crusoe, wo bist du? Wo bist du gewesen?
Robinson Crusoe. Ein Inselabenteuer von Daniel Defoe. Gelesen von David Nathan. Ich bin geboren in der Stadt York, in England im Jahre 1632, als Kind angesehener Leute, die ursprünglich nicht aus dieser Gegend kamen. Mein Vater, ein Ausländer aus Bremen in Deutschland, war als Kaufmann zu einem hübschen Vermögen gekommen. Als er nach York zog, heiratete er meine Mutter, eine geborene Robinson. Nach der geachteten Familie, welcher sie angehörte, wurde ich Robinson Kreuznär genannt. In England aber ist es Mode, die Worte zu verunstalten, und so heißen wir jetzt Crusoe, nennen und schreiben uns sogar selbst so. Und diesen Namen habe ich auch von jeher unter meinen Bekannten geführt. Schon in meiner frühen Jugend steckte mir der Kopf voll von Plänen zu einem umherschweifenden Leben. Mein Vater hatte mich so viel lernen lassen, wie durch die Erziehung zu Hause und den Besuch einer Schule auf dem Lande möglich war. Ich war für das Studium der Rechtsgelehrsamkeit bestimmt. Aber kein anderer Gedanke wollte mir gefallen, als der Seemann zu werden. Dieses Vorhaben brachte mich in schroffen Gegensatz zu den Wünschen und Befehlen meines Vaters und dem guten Zureden meiner Mutter. Eines Tages befand ich mich in der englischen Hafenstadt Hull, wohin ich mich rein zufällig begeben hatte. Ich traf dort einen meiner Kameraden, der im Begriff war, mit dem Schiff seines Vaters auf dem Seeweg nach London zu schippern. Er drängte mich, ihn zu begleiten, indem er mir nur die gewöhnliche Lockspeise der Seeleute anbot, nämlich freie Fahrt. Und so geschah es, dass ich ohne Vater oder Mutter um Rat zu fragen, ja, ohne ihnen auch nur ein Wort zu sagen und ohne Rücksicht auf die Umstände und Folgen meiner Handlungen, in böser Stunde am 1. September 1651 an Bord des nach London bestimmten Schiffes ging. In London hatte ich gleich anfangs das Glück, in gute Gesellschaft zu geraten, was einem so unbesonnenen und unbändigen Gesellen wie mir nicht oft zuteil wird. Ich machte die Bekanntschaft eines Schiffskapitäns, der eben von der guineischen Küste zurückgekehrt war und, da er dort in Afrika gute Geschäfte gemacht hatte, im Begriffe stand, eine neue Reise dahin zu unternehmen. Er fand Gefallen an meiner damals nicht ganz reizlosen Unterhaltung, und als er mitbekam, dass ich Lust hatte, die Welt zu sehen, bot er mir an, kostenfrei mit ihm zu reisen. Ich könne mit ihm den Tisch und den Schlafraum teilen, und wenn ich etwa einige Waren mitnehmen wolle, sie auf eigene Rechnung in Afrika verkaufen und vielleicht dadurch zu weiteren Unternehmungen ermutigt werden. Dieses Angebot nahm ich an und schloss mit dem Kapitän, einem redlichen und aufrichtigen Manne, innige Freundschaft. Dies war die einzige unter meinen Reisen, die ich eine glückliche nennen kann. Ich verdanke das nur der Rechtschaffenheit meines Freundes, des Schiffskapitäns, durch dessen Anleitung ich auch eine ziemliche Kenntnis in der Mathematik und im Schifffahrtswesen erlangte. Er lehrte mich, den Kurs des Schiffes zu verzeichnen, Beobachtungen anzustellen, überhaupt alles Notwendige, was ein Seemann wissen muss. Da es ihm Freude machte, mich zu belehren, hatte ich auch Freude, von ihm zu lernen. Und so wurde ich auf dieser Reise zugleich Kaufmann und Seemann. Weitere Jahre auf hoher See folgten. Außerdem verbrachte ich 4 Jahre in Brasilien und betrieb dort eine kleine Zuckerrohrplantage. Dort hatte ich nicht nur die Landessprache gelernt, sondern auch Bekannte und Freunde unter meinen Pflanzerkollegen und den Kaufleuten zu San Salvador gewonnen. Bei meinen Gesprächen mit ihnen war auch oft von meinen beiden Reisen an die Küste von Guinea, von der Art und Weise des Handels mit den Afrikanern und auch davon die Rede gewesen, wie leicht es sei, dort für Kleinigkeiten wie Spielwaren, Glas, Perlen, Messer, Scheren, Beile und dergleichen im Gegenzug Goldstaub, Guinea-Korn und Elefantenzähne zu bekommen. Einmal, nachdem ich mich mit einigen Pflanzern und Kaufleuten über diese Dinge unterhalten hatte, kamen am nächsten Morgen 3 von ihnen zu mir und sagten, dass sie Lust hätten, ein Schiff nach Guinea zu schicken und ob ich die Expedition zu Schiffe leiten wolle. Als Vergütung sollte ich einen gleichen Anteil wie sie von den getauschten Waren bekommen. Was soll ich sagen? Ich folgte blindlings den Lockungen meiner Einbildungskraft und hörte nicht auf die Stimme der Vernunft.
So, das war der Anfang von Robinson Crusoe, einer Geschichte, die ungefähr, also wenn man das Originalbuch liest, das sich mal jemand vor über 300 Jahren ausgedacht hat, die Geschichte, dann sind das 10 Stunden, die man lesen muss. Also wenn man so schnell liest wie David Nathan, den wir gerade gehört haben, die deutsche Filmstimme von Johnny Depp und in Filmen wie Flug der Karibik zu hören. Also wenn man die Geschichte im Original hört, die echte Geschichte, dann sind das 10 Stunden. Bei orca.de haben wir das mal auf 3 Stunden gekürzt. Und es gibt auch eine 1-Stunden-Version auf der Seite. Heute hören wir uns nur ein paar Ausschnitte an. Wer war denn von euch schon mal mit einem Schiff unterwegs, vielleicht sogar schon mehrere Tage oder so?
Also ich war mal in Mallorca, da hatten wir so eine Schiffstour, ich glaube die ging 8 Stunden oder so. Und wir haben halt sehr viele Delfine gesehen, wir waren auch mal auf einer Insel, haben da ein bisschen gespielt, weil wir halt auch eine Pause gemacht haben. Ja, wir haben halt sehr viele Meerestiere gesehen, Schildkröten, Delfine.
Also ihr habt auf Mallorca Urlaub gemacht, wart aber mit dem Schiff trotzdem auf einer anderen Insel, seid ihr angekommen. Was wäre denn gewesen, wenn du ein bisschen zu lang gespielt hättest und dann wäre das Schiff schon wieder weggefahren? Wäre das auch okay gewesen? Das wäre wie Robinson Crusoe, jetzt nicht Schiffbruch, also das Schiff kaputt geht oder nicht mehr fahren kann.
Also die Insel war halt nicht so doll verlassen und da waren auch ein paar Leute.
Also gab es vielleicht noch was zu essen und zu trinken, das wäre okay gewesen. Du hättest kein Geld dabei gehabt, okay. Wir hören mal weiter in die Geschichte. Jan, du hast hier die Ausschnitte ausgesucht aus Robinson. Wir haben jetzt gerade gehört, er ist in Sturm geraten und irgendwie sieht es schlecht aus, oder?
Genau, das hören wir uns jetzt mal an, was da noch passiert.
Ja, also wir dürfen nicht so viel verraten wahrscheinlich.
Nee.
Weil jetzt kommt
jetzt
so ein bisschen
kommt der interessante Teil.
Wir überspringen eine kleine Stelle, aber wir hören jetzt, wie es weitergeht mit Robinson. Und los geht's.
Nach 12-tägiger Fahrt überraschte uns ein heftiger Orkan, sodass wir gänzlich die Orientierung verloren. Der Orkan erhob sich von Südost, drehte sich dann nach Nordwest und blieb hierauf in Nordost stehen. Von dort blies er in so furchtbarer Weise 12 Tage hindurch, dass wir weiter nichts tun konnten, als uns von der Wut der Windsbraut forttreiben zu lassen. Während der Wind noch sehr heftig ging, erscholl eines Morgens von einem unserer Leute der Ruf »Land!« Kaum aber waren wir aufs Deck geeilt, um zu schauen, wo wir uns befänden, so saß auch schon unser Schiff auf einer Sandbank. Sobald es festlag, wurde es von den Wogen dergestalt überflutet, dass wir uns sämtlich verloren glaubten und uns so rasch wie möglich in die Kajüten zurückzogen, um vor den schäumenden Wellen Schutz zu suchen. Niemand, der nicht Ähnliches durchgemacht hat, kann sich die menschliche Ratlosigkeit in solcher Lage vorstellen. Wir wussten nicht, wo wir uns befanden. Ob das Land, an das wir getrieben waren, eine Insel oder ein Teil des Festlandes, ob es bewohnt sei oder nicht. Auch mussten wir, da der Wind zwar ein wenig gemäßigt, aber immer noch sehr heftig war, jeden Augenblick fürchten, das Schiff werde in Trümmer gehen, wenn nicht wie durch eine Art Wunder der Wind plötzlich umschlage. Ganz gegen unser Erwarten jedoch zerbarst das Schiff nicht und, wie der Kapitän versicherte, begann der Wind sich plötzlich zu legen. Trotzdem aber, da wir auf der Sandbank festsaßen und keine Hoffnung hatten, das Schiff flott zu machen, blieb uns in unserer traurigen Lage nichts übrig, als zu überlegen, wie wir das nackte Leben retten konnten. Vor dem Sturm hatten wir am Stern unseres Schiffes ein Boot gehabt, das aber während des Unwetters ans Steuerruder geschleudert, dann losgeworden und entweder versunken oder fortgetrieben war. Wir hatten zwar noch ein anderes Boot an Bord, aber es schien unmöglich, dasselbe in See zu bringen. Zu langem Besinnen jedoch fehlte die Zeit, da wir jede Minute das Schiff in Stücken zu sehen meinten und einige riefen, dass es bereits geborsten wäre. Trotz dieser schlimmen Lage gelang es dem Steuermann, mit Hilfe der übrigen Mannschaft jenes Boot über Bord zu lassen. Wir sprangen alle, 11 an der Zahl, hinein, uns der Barmherzigkeit Gottes und dem wilden Meere gänzlich überlassend. Denn wiewohl der Sturm sich bedeutend gemindert hatte, gingen die Wogen doch noch furchtbar hoch. Wir waren nach unserer Berechnung ungefähr 1,5 Meilen gerudert oder vielmehr vom Wasser getrieben, als eine berghohe, wütende Welle gerade auf uns gerollt kam und uns den Gnadenstoß erwarten ließ. Sie traf das Boot mit solcher Gewalt, dass sie es alsbald umwarf und uns nicht nur aus demselben schleuderte, sondern auch voneinander trennte. Ehe wir nur ein Stoßgebet hatten tun können, waren wir allesamt von den Wogen verschlungen. Die Verwirrung meiner Gedanken beim Untersinken ins Wasser ist unbeschreiblich. Obwohl ich sehr gut schwamm, hatte mich die Welle, noch ehe ich Atem zu schöpfen vermochte, eine ungeheure Strecke zur Küste hingetragen. Und als sie dann erschöpft zurückkehrte, sah ich mich halbtot infolge des verschluckten Wassers auf dem fast trockenen Lande zurückgeblieben. Ich besaß noch so viel Geistesgegenwart, dass ich, da ich mich unerwartet so nahe dem Festland sah, mich aufrichtete und versuchte, so weit wie möglich zum Ufer hin zu gelangen, ehe eine andere Welle kommen und mich mitnehmen würde. Die nächste Welle warf mich gegen ein Felsstück, und zwar mit solcher Gewalt, dass ich die Besinnung verlor und ganz hilflos dalag. Jedoch kam ich kurz vor der Rückkehr der Wogen wieder zu mir und beschloss diesmal, mich fest an den Felsen zu klammern und wenn möglich den Atem bis zur Rückkehr der Welle einzuhalten. Dies gelang denn auch, da die Wogen nicht mehr so hoch wie vorher gingen. Ein weiterer Lauf brachte mich dann so nah an den Strand, dass die nächste Welle, obwohl sie mich übergoss, mich nicht mehr ins Meer hineinzuziehen vermochte. Abermals rannte ich weiter und diesmal gelangte ich auf festen Boden, wo ich in großer Freude die Anhöhe der Küste erkletterte und mich da, frei von Gefahr und außerhalb des Bereichs der See, ins Gras niedersetzte.
Nicht schlecht. Also, mehrere Tage in einem Orkan, in einem richtigen Sturm. Was meint ihr, wie geht die Geschichte jetzt weiter? Habt ihr eine Idee, was als nächstes passiert?
Dass er ins Wasser fällt und dass er auf einer einsamen Insel landet.
Ja, was denkst du denn? Was würdest du denn als erstes machen, wenn du auf so einer Insel landen würdest?
Ich würde wahrscheinlich erstmal gucken, ob da jemand anderes wohnt. Also ob da andere Leute noch drauf sind.
Ob schon jemand da ist, vielleicht auch Leute, die einem helfen können oder so?
Ja.
Ja, was meinen die anderen?
Also ich würde mir als erstes Schutz suchen und vielleicht ein Feuer machen und was zu essen suchen.
Und was kann man so essen in der Natur? Hast du schon Erfahrungen gemacht?
Fisch.
Fisch, ja.
Ein paar Käfer essen, aber das ist nicht so lecker.
Also Insekten könnte man essen, ja. Und welche Gegenstände hättest du denn gerne auf so einer Insel? Also wonach würdest du suchen?
Nach Holz auf jeden Fall.
Ja.
Für Feuer, nach Steinen und damit man sich Feuer machen kann.
Also gegeneinander klopfen und dann gibt es irgendwann einen Funken, oder?
Man könnte, es gibt ja ein paar Steine, das sieht man auch, die ein bisschen so aussehen, als wenn die jetzt so Feuersteine, so ungefähr. Dann reibt man die immer so aneinander, also halt so. Und dann kommt halt Funken und irgendwann kommt dann halt Feuer.
Machst du immer so, oder?
Also mein Onkel hat mir das so beigebracht.
Dein Onkel kann das. Okay, den müssen wir beim nächsten Mal vielleicht mal fragen, wenn wir nochmal Robinson als Thema haben. Vielleicht können wir den als Experten anfragen für Feuersteine. Okay, und noch irgendwelche Gegenstände?
Blätter für, dann, wenn man sich mit Holz zum Beispiel jetzt einen Bau baut, dass man dann die Blätter drüber machen könnte, falls es regnet, als Schutz.
Also ein Haus. Alles aus Naturgegenständen, die man so findet. Und dann lösen wir gerne mal auf, wie es bei Robinson Crusoe weitergeht im dritten Ausschnitt, dritten und letzten für heute, bevor ihr euch in dieser Orca-Folge auch noch ein bisschen Musik wünschen könnt für Robinson. Wir schicken ihm die rüber. Aber erstmal hören wir, wie ergeht es Robinson Crusoe, als er auf dieser einsamen Insel landet.
Als ich begann, umherzublicken und Ausschau zu halten, auf was für einem Lande ich mich eigentlich befinde und was zunächst zu tun war, da sank bald wieder mein Mut und ich erkannte, dass meine Errettung eine furchtbare Begünstigung war. Ich war durchnässt und konnte die Kleider nicht wechseln, hatte weder etwas zu essen noch etwas zu meiner Stärkung zu trinken. Keine andere Aussicht bot sich mir, als zu verhungern oder von wilden Tieren gefressen zu werden. Und was mich besonders bekümmerte, ich besaß keine Waffen, um irgendein Tier zu erlegen und zu essen. Nichts trug ich bei mir als ein Messer, eine Tabakspfeife und ein wenig Tabak in einem Beutel. Dies war meine ganze Habe. Und ich geriet darüber in solche Verzweiflung, dass ich wie wahnsinnig hin und her lief. Die Nacht kam und ich begann schweren Herzens zu überlegen, was mein Los sein würde, wenn es hier wilde Tiere gäbe, von denen ich wusste, dass sie stets des Nachts auf Beute auszugehen pflegten. Die einzige Auskunft, die mir einfiel, war, einen dicken, buschigen Baum, eine Art dorniger Fichte, die in meiner Nähe stand, zu erklettern. Ich beschloss, dort die ganze Nacht sitzen zu bleiben. Ich ging einige Schritte am Strand entlang, um nach frischem Wasser zu suchen, und das fand ich dann auch zu meiner großen Freude. Nachdem ich getrunken hatte, erstieg ich den Baum und versuchte mich darauf so zu lagern, dass ich im Schlafe nicht herunterfallen könnte. Vorher hatte ich mir einen kurzen Stock, eine Art von Prügel zu meiner Verteidigung abgeschnitten, und dann verfiel ich infolge meiner großen Müdigkeit auf dem Baum in einen tiefen Schlaf und schlief so erquickend, wie es wohl wenige in meiner Lage vermocht hätten. Nie im Leben hat mir, glaube ich, der Schlummer so gut getan wie damals. Als ich erwachte, war es heller Tag. Das Wetter hatte sich aufgeklärt und der Sturm sich gelegt, sodass die See ruhig ging. Am meisten überraschte mich, dass das Schiff in der Nacht durch die Flut von der Sandbank, auf der es gestrandet, fast bis zu dem Felsen, gegen den mich die Woge so heftig geschleudert hatte, getrieben war. Es befand sich etwa eine Meile vor der Küste, und da es noch aufrecht stand, wünschte ich sehr, an Bord zu sein, um wenigstens einige nötige Gegenstände für mich retten zu können. Ich zog wegen der großen Hitze die Kleider aus und begab mich ins Wasser. Als ich zu dem Schiff gelangt war, untersuchte ich vor allen Dingen, was verdorben war und was nicht. Zunächst fand ich, dass der komplette Schiffsproviant trocken und vom Wasser verschont geblieben war. Da ich starken Appetit verspürte, eilte ich sofort zum Brotkasten, füllte mir die Taschen mit Zwieback und aß davon, während ich zugleich noch die anderen Sachen durchmusterte, da ich keine Zeit zu verlieren hatte. Auch etwas Rum fand ich in der großen Kajüte und trank davon einen gehörigen Schluck, was zur Ermunterung meiner Lebensgeister nötig genug war. Jetzt hätte ich vor allen Dingen ein Boot brauchen können, um mich mit mancherlei Dingen zu versehen, die mir voraussichtlich sehr nötig sein würden. Aber was hätte es geholfen, die Hände in den Schoß zu legen und Unerreichbares zu wünschen? Meine große Not spornte meinen Eifer an. Wir hatten an Bord einige Rundstangen und 2 oder 3 dicke hölzerne Sparren, auch einige große Masten. Ich beschloss, dies alles zu benutzen und warf davon so viel über Bord, wie ich bewältigen konnte. Jeden Balken befestigte ich mit einem Seil, dass er nicht fortschwimmen konnte. Dann verließ ich das Schiff und zog die Hölzer an mich heran, band 4 davon an beiden Enden floßartig, möglichst fest zusammen und legte 2 bis 3 Stücke quer darüber. Mein Floß war stark genug, um ein ansehnliches Gewicht aushalten zu können. Ich ließ 3 ausgeleerte Matrosenkisten auf das Floß herunter. In die erste tat ich Lebensmittel, nämlich Brot, Reis, 3 holländische Käse, 5 Stücke Ziegenfleisch, das auf dem Schiff unsere Hauptkost ausgemacht hatte, und einen kleinen Rest europäischen Getreides, welches wir als Futter für Hühner mitgenommen hatten, die unterwegs geschlachtet worden waren. Als nächstes ging ich auf die Suche nach Munition und Waffen. Es befanden sich 2 sehr gute Vogelflinten und 2 Pistolen in der großen Kajüte. Wie ich wusste, waren auch 3 Fässchen mit Pulver im Schiff, doch hatte ich keine Ahnung davon, wo sie der Stückmeister aufgehoben hatte. Erst nach langem Suchen fand ich sie. 2 davon waren noch gut und trocken, das 3. aber hatte Wasser gezogen. Ich schaffte nun nach und nach alles, was ich gebrauchen konnte, vom Schiff auf die Insel und suchte anschließend nach einem geeigneten Platz zum Wohnen und um mein Hab und Gut sicher unterzubringen. Gleich auf dem 1. meiner Streifzüge über die Insel entdeckte ich zu meiner großen Begeisterung, dass es hier Ziegen gab. Sie zeigten jedoch so viel Schlauheit, Vorsicht und Flinkheit, dass ihnen nur mit der allergrößten Schwierigkeit beizukommen war. Dennoch gab ich die Hoffnung nicht auf, hin und wieder eine davon mit der Flinte zu erwischen. Nach etwa 12 Tagen fiel mir ein, dass, wenn ich keine Vorkehrungen träfe, ich aus Mangel an Büchern, Feder und Tinte in der Zeitrechnung irre werden müsse und bald sogar den Sonntag nicht mehr von den Wochentagen würde unterscheiden können. Um dies zu verhindern, erfand ich folgendes Auskunftsmittel. Ich schnitt mit meinem Messer auf eine große Tafel, die ich an einem Pfahl befestigte, den ich da, wo ich gelandet war, in die Erde getrieben hatte, die Worte ein: Hier bin ich am 30. September 1659 gelandet. An den Seiten dieses viereckigen Pfahls machte ich täglich mit dem Messer einen Einschnitt. An jedem 7. Tage einen doppelt so langen als an den übrigen und wiederum am 1. Tage jedes Monats eine doppelt so große Einkerbung als diejenige für die Sonntage waren. Auf diese Weise führte ich meinen Kalender, meine Wochen-, Monats- und Jahresrechnung.
Und das ist erst der Anfang. Robinson Crusoe ist ja gerade erst seit einiger Zeit. Wie viele Tage ist er jetzt schon auf der Insel eigentlich an der Stelle? Jan, du hast das ausgesucht.
Genau, ich würde in etwa so 2 bis 3 Wochen war er da.
Ich habe eben schon gesagt, wir möchten eigentlich Robinson Crusoe mal gerne eine Musik schicken, die ihm vielleicht gefallen würde. Und hören wir doch mal in 3 Musiken, ist das die Mehrzahl von Musik? In 3 Musikstücke hinein. Und ihr könnt gleich entscheiden, mit Klatschen, würde ich sagen, welches Stück euch am besten gefällt für Robinson Crusoe. In seiner Lage, er hat gerade ein Haus gebaut. Wie geht's ihm und welche Musik könnte ihm jetzt gut passen?
Die erste. Thank you. erste.
Ja, das war der erste Musiktitel. Ein bisschen ruhiger oder ein bisschen beschwingt, gut gelaunt und jetzt vielleicht eher was Rockiges. Hören wir uns das mal noch an. Da ist echt Tempo drauf, viele Instrumente, das würde ihm bestimmt gute Laune machen. Haben wir noch einen dritten Vorschlag?
Jawohl.
Drei Musikvorschläge. Womit könnten wir Robinson Crusoe einen Gefallen tun? Welche Musik würde dem jetzt gut gefallen? Welche würdet ihr nehmen?
Also ich würde die dritte nehmen, weil es ist nicht so... Er ist gerade auf einer Insel, da braucht man, glaube ich, nicht so richtig Popmusik. Deswegen würde ich eher die drei nehmen.
Also ich fand das erste am besten, weil das, also die zweite, das mit Rockmusik, finde ich, hat nicht so gut gepasst dazu.
Da erschreckt er vielleicht auch eher, weil vor 365 Jahren, da gibt es ja noch gar keine Rockmusik. Denkt er, was ist das denn? Dann stimmen wir doch mit Klatschen ab. Wer ist dafür, dass wir das erste Lied an Robinson Crusoe schicken? Wer ist für das zweite Lied? Und das dritte Lied? Okay, ganz klar, ihr denkt, dass das erste Lied ihm gut tun könnte. Dann hören wir uns das nochmal ganz an und spielen ihm das zu. Robinson Crusoe, viel Spaß damit. Also die Musiker haben sich auch sehr viel Mühe gegeben. Die haben wir zwar nicht live hier im Orca-Hörclub-Studio gehabt. Ach so, wir sagen immer, wir sind hier im Hörclub-Studio. Könnt ihr vielleicht den Kindern, die jetzt gerade das sich nur anhören und überhaupt nicht sehen können, wo wir sind, mal beschreiben, was wir für einen Raum hier haben und wie wir uns jetzt hier ein bisschen gemütlich gemacht haben und was ihr eigentlich die ganze Zeit da kritzelt. Ja?
Also wir sind hier in einem Raum, hier gibt es halt so einen Großtisch und wir haben auch Stifte und Blätter bekommen, wo wir dazu, wenn wir es anhören, dazu zeichnen können.
Ich habe hier ein Boot gemalt und wir haben hier sowas wie Sofa. Ich weiß nicht, was das ist.
Aber ja, so in das Regal reingebaut. Was ist denn das für ein Regal?
Das ist für die Bücher. Hier gibt es Bücher.
Genau, wir sind in einer kleinen Bibliothek mit gemütlichen Sitzecken, einem großen Holztisch und ein paar Stühlen, oder? Oder müsst ihr stehen?
Nein, wir müssen sitzen. Wir können sitzen. Also, als wir die Geschichten angehört haben, da hatten wir den Kopf auf dem Tisch, weil wir das irgendwie so besser in uns gehen konnten. Dann haben wir ein bisschen auch gemalt. Ich habe zum Beispiel ein Schiff gemalt.
Also, ich habe auch ein Schiff gemalt. Und dazu habe ich auch eine Insel mit Palmen gemalt. Ist noch nicht ganz fertig.
Wie ist das? Kann man dann besser zuhören, wenn man was zeichnet? Oder ist es besser, wenn man einfach nur am Stuhl sitzen muss und nichts sagen darf?
Also es ist schön so, dass man dabei was zeichnen kann. Aber es ist auch schön, wenn man den Kopf auf den Tisch legt und dabei einfach so zuhört.
Ich habe ein U-Boot gezeichnet und ein Schiff, was auf den Wellen im Meer ist.
Okay, gleich fahrt ihr ja wieder zurück an den Schäfersee und wahrscheinlich auf eure einsame Insel dort, oder wie ist das da?
Ja, also die Schule fühlt sich schon so ein bisschen an, als wäre man auf einer Insel, weil man hat ringsherum Wasser und Natur. Und ja, wir haben uns da auch im Klassenraum so eine kleine gemütliche Oase gemacht.
Aber ruhig ist es da nicht immer in der Schule, oder?
Nee.
Also das Meer kann ja auch ganz schön laut sein.
Ja,
Und der
also
Wind und die
ich
Vögel.
ziehe Meeresrauschen vor, aber die Stimmen der Kinder sind dann nachmittags auch noch immer ein bisschen länger in meinem Kopf. Halt so.
Vielleicht so ein bisschen wie Möwen oder so.
Ja.
Oder andere Tiere.
Ja, eher wilde andere Tiere.
Ja, zum Glück versteht man die Möwen ja nicht. Wer weiß, was die einem erzählen, wenn die gerade da hier gegen kreischen. Wunderbar, ihr habt gezeichnet, ihr habt zugehört, gut aufgepasst. Wir lesen jetzt mal einen kleinen Text vor, der ganz am Schluss der Geschichte vorkommt. Und vielleicht kriegen wir dann endlich mal raus, wie lange war Robinson Crusoe auf seiner einsamen Insel.
Beim Abschied von der Insel nahm ich als Erinnerungsstücke die großen Ziegenfellmützen mit an Bord, die ich mir selbst gemacht hatte.
Sowie meinen Sonnenschirm und einen meiner Papageien. Auch das einst aus dem Schiffswrack. Geborgene Geld vergaß ich nicht. Es hatte so lange nutzlos dagelegen, dass es ganz schwarz geworden war. Und erst nachdem ich es ein wenig gerieben hatte, wieder für Silber gelten konnte.
So verließ ich denn am 19. Dezember des Jahres 1684 die Insel, nachdem ich 28 Jahre, 2 Monate und 19 Tage darauf zugebracht hatte.
Nach langer Fahrt und nach 35-jähriger Abwesenheit betrat ich am 11. Juni des Jahres 1685 wieder die englische Erde.
Das ist am Ende der Geschichte Robinson Crusoe passiert. Wir verraten nicht, wie das alles gekommen ist, was zwischendurch noch passiert ist. Das könnt ihr auf orca.de nachhören und vielleicht auch in einem weiteren Hörclub, wenn wir uns weiter in die Geschichte reinhören und überlegen, wie es Robinson geht und ihm vielleicht nochmal Musik schicken oder andere Dinge. Aber wie lange war er auf der Insel? Habt ihr aufgepasst? Du hast es vorgelesen, aber die anderen? Ja?
26 Jahre,
Wie sieht es aus bei dir?
28 Jahre und 5 Monate.
28 Jahre, 5 Monate, stimmt das? Nein, stimmt noch nicht ganz.
27 Jahre, 2 Monate und 7 Tage.
Liest du noch mal vor, wie lange war
Die
es?
richtige Antwort ist 28 Jahre, 2 Monate und 19 Tage.
Habt ihr noch Lust, weiter Geschichten zu hören? Irgendwann demnächst? Heute oder morgen oder irgendwann? Oder in 28 Jahren, 2 Monaten und 19 Tagen?
Ja, dann lieber heute, oder?
Ja.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank an unsere Hörclub-Gäste heute hier im Orca-Hörstudio. Macht euch nochmal bemerkbar.
Ciao. Ciao. Ciao.
Ciao, Kakao, und bis zum nächsten Mal. Und ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Das war der Hörclub, der Orca-Hörclub. Bis bald, und vielleicht traut sich auch deine Lehrerin oder dein Lehrer, mit deiner Klasse live dabei zu sein. Mehr Infos auf hörclub.de. Hörclub mit K.